Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Hajo Schumacher, Journalist, Autor, Kommentator unter anderem im RBB und bei der Berliner Morgenpost. Heute hier im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag auch an alle, die dabei sind in dieser Radiostunde bei 30 Minuten Podcast. Wir schauen auf die Themen dieses Tages und ich hätte nicht gedacht, dass ich das aus Berliner Perspektive mal sagen muss, aber offenbar ist die Stuttgarter Partyszene im Moment aufregender als die Berliner Partyszene.
Aufregend und zwar für die ganze Republik, nicht? Und nicht nur für die Teilnehmer. Schon irre, was da so an Dynamiken auf einmal entsteht. Wobei, ich glaube, wir sollten Stuttgart partymäßig nicht unterschätzen. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr war es, glaube ich, waren da so Raserduelle, die auch ausgetragen wurden. Also es ist nicht so schwäbisch verschlafen, wie man häufig auch zurecht an.
Also nicht nur Kehrwoche in Stuttgart. Was da passiert ist und warum, darauf schauen wir hier gleich ausführlicher. An diesem Montag, an dem nicht nur Stuttgart, sondern das ganze Land etwas verwundert, etwas ratlos auf das schaut, was da am Wochenende passiert ist. Ein spontaner Ausbruch von Gewalt und Protest in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Zerstörung, Plünderung in der Innenstadt von Stuttgart. 200 bis 300 Personen, die dabei gewesen sein sollen bei den Ausschreitungen. Die, so hat das der Innenminister von Baden-Württemberg gesagt, Thomas Strobel, Ausschreitungen in einer nie dagewesenen Qualität seien.
Die Qualität dieser gewalttätigen Ausschreitungen ist für uns in Baden-Württemberg, in Stuttgart neu.
Das sagt der Innenminister des Bundeslandes, der Journalist Hajo Schumacher ist an meiner Seite. Ja, wagen wir mal den Versuch einer Analyse, was da passiert ist. Eine naheliegende Variante, und dieses Stichwort ist auch häufiger gefallen, das ist der Corona-Koller, der sich da irgendwie Bahn gebrochen hat. Also nichts Besseres zu tun in einer warmen Sommernacht.
Ja, das hätte man aber auch ohne Corona so gehabt.
Also ohne deswegen vielleicht kleine Einschränkung, ja. Wenn die Leute in Clubs, in Bars oder so gewesen wären.
Also erstens mal scheint sich diese Szene da ja schon seit mehreren Wochen irgendwie so massiert und zusammengerottet zu haben. Ein mir persönlich bekannter Jugendlicher aus dieser Altersklasse hat, den ich fragte, sag mal, kannst du dir das erklären? Der sagte, ja, den war langweilig. So, drittens, wenn man schon etwas älter ist wie wir beide, kennen wir die Debatten über halbstarke Rocker, Punks und
da
so weiter. Da war
mal was in Schwabing, ne?
Also ja. Diese Gewaltausbrüche sind nicht ganz neu und es gibt eine Bevölkerungsgruppe, die immer dabei ist. Das sind nie ältere Damen, das sind auch nie ältere Herren, das sind auch ganz selten jüngere Frauen, sondern das sind immer junge Männer.
Ja, das stimmt. Es gibt auch die Aussage des stellvertretenden Polizeipräsidenten in Stuttgart, der jetzt dann am Tag danach gesagt hat, Gewalt ist männlich und betrunken.
Das wäre noch nächster Faktor.
Aber das reicht ja nicht aus, sonst hätten wir ja eigentlich wahrscheinlich überall Gewalt, denn dass Männer zusammenkommen und Funk, ein bisschen getrunken haben, haben wir ganz
viel. Ja, es geht ja noch weiter. Du hast die sozialen Medien. Einer der Ermittler sagte auch, ganz offenbar scheint es schick zu sein, irgendwelche Bilder zu posten. Boah, guck mal, die Schaufensterscheibe habe ich kaputt gemacht. Ich würde nicht ganz ausschließen, dass diese George Floyd-Geschichte aus den USA auch nochmal so ein unterbewusstes Signal geschickt, oh, die Polizei, die sind alle gemein. Was natürlich ein totaler Kurzschluss ist, die deutsche und die amerikanische Polizei zu vergleichen, ist, glaube ich, nicht ganz angemessen. So, und ja, und dann kommt vielleicht noch ein bisschen Corona-Koller dazu. Das heißt, es gibt nicht diese eine Ursache. Und es gab natürlich dann den Zündfunken, also offenbar eine Überprüfung. Es ging, glaube ich, um eine Drogenkontrolle oder sowas.
So, und dann diese Solidarisierung.
So, und zack, und jeder hat dann schon drei Bier oder Schlimmeres drin und dann geht das los.
Ich finde ja interessant, dieser Begriff Partyszene, den ich jetzt anfangs auch benutzte, der ja auch schon etwas ironisierend aufgenommen wird, der ja aber eigentlich letztendlich nur diese Unbeholfenheit ausdrückt, dass man gar nicht genau weiß, was für eine Menschengruppe ist da zusammengekommen, gibt es irgendwelche politischen Botschaften? Das ist ja sozusagen auch bei solchen Sachen immer die Spurensuche.
Aber guck mal, als wir G20 in Hamburg hatten, zog auch eine Horde marodierender junger Männer durch die Stadt. Wir erinnern uns an Chemnitz. Insofern kann man das auch politisch so schwer lokalisieren. Manche nehmen das Deutsche für sich in Anspruch, manche nehmen für sich den migrantischen Opfergestus in Anspruch. Letztendlich geht es vielleicht einfach nur darum, um das, was wir erlebt haben, nämlich Gewalt. Ich würde allerdings nicht ganz ausschließen, dass die sozialen Medien doch einen gewissen Brandbeschleunigungseffekt haben, weil dieses sich darstellen, guck mal, ich habe auf Instagram schon 300 Likes für mein Gewaltfoto, das ist nochmal ein Anreiz, der nicht ganz zu unterschätzen ist. Und die Polarisierung, die wir in den USA erleben, ich glaube, auch die wird von den sozialen Medien durchaus nochmal verstärkt. Dieses Wir gegen die, es gibt kein... Wir reden ja nur noch über Unterschiede. Wir reden ja nicht mehr, was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten zwischen uns und der Polizei? Was verteidigt die Polizei hier eigentlich? Sondern jeder beruft sich auf seine Diskriminierungserfahrung. Inzwischen sind ja auch die Deutschen, es gibt ja jetzt auch deutschen Rassismus. Und jetzt sind wir auf dem sehr, sehr schwierigen Feld von Identitätspolitik. Wollen wir tatsächlich uns wirklich immer nur über unsere Verletzungen, über unsere Mikroverletzungen, über unsere Diskriminierung unterhalten? Und schaden wir damit nicht denen, die wirklich diskriminiert werden? Mhm. Wenn jeder diskriminiert ist, ist es irgendwann keiner mehr.
Tja, ja, das ist schon die Frage, wie viel von dem, was Sie da gerade gesagt haben, in dieser konkreten Situation steckt. Wir gehen darauf auch gleich nochmal genauer ein. Ich habe auch schon mal sozusagen eine Teasing-Frage mit Ja oder Nein, die Sie gleich beantworten dürfen. Aber vorweg noch einmal dieser Blick auf Stuttgart.
Ja.
Stuttgart, das ja wirklich im Prinzip unter den deutschen Großstädten eigentlich so den Charakter hat, die ganz ordentliche, die saubere Stadt zu sein, die Kehrwoche.
Ja.
Und jetzt habe ich aber natürlich, Sie haben ja auch schon darauf hingewiesen, es gibt diese Raser-Geschichten von dort. Es gab aber auch ganz andere Sache wieder, der Begriff des Wutbürgers, den haben wir auch aus Stuttgart kennengelernt. Damals ging es immerhin
21.
um einen Bahnhof.
Ja. Ja. Ja, ja.
Jetzt natürlich die Frage, sind das mittlerweile die Enkel der Wutbürger?
Oh.
Oder
dass
auch,
das so eine Familientradition ist,
ja.
So eine schwäbische, also das finde ich eine steile These. Ich finde, die sollten wir im Blick behalten.
aber interessant wirklich diese, ich weiß nicht, was es für ein Geist ist, auch in Baden-Württemberg insgesamt. Wir hatten ja auch dort die ersten, ich sage das jetzt nicht so despektierlich, wie es klingt, aber Aluhut-Demonstrationen.
Ja.
Also da scheint offenbar ein Widerstandsgeist lebendig
ich
zu sein.
Ich glaube aber nicht, dass das ein schwäbischer oder baden-württembergischer ist, sondern ich glaube Widerstand, Protest, Revolution ist tatsächlich so ein Gestus. Und die Aluhüte ist ja ein gutes Beispiel. Die haben ja auch dieses Diskriminierungsding, ne? Wir und unsere Grundrechte. Und das ist ja wirklich Volkssport, so jeder sucht sich seine Diskriminierungserfahrung raus. Und wer heute sagt, lass uns doch mal auf Gemeinsamkeiten gucken, lass uns doch mal die Demokratie bewahren oder so gucken, was da noch so zusammengeht, steht man ja sofort unter dem Verdacht, mit denen da oben gemeinsame Sache zu machen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir in den USA jetzt natürlich schon sehr viel dramatischer sehen, in der Figur Trump nochmal extra verstärkt. Ich glaube nur, wir müssen höllisch aufpassen in Europa, dass wir nicht auch diese Spaltung kriegen, dass jedes politische Thema so nach links und rechts auseinandergerissen wird
und
die Kompromissfähigkeit dann irgendwann
okay,
verloren
gut.
geht.
Und ausgerechnet, jetzt will ich Ihnen diese Ja- oder Nein-Frage stellen, wo Sie gerade so dafür plädieren, auch die Zwischentöne zuzulassen. Ich mache es trotzdem mal, denn die Frage ist ja, gerade auch nach Stuttgart, es gab ja Vorwürfe gegen die Polizei, auch in Deutschland, prominent von der SPD-Chefin Saskia Esken, also dieser Rassismusvorwurf der Generelle.
Ja.
Es denken jetzt auch manche an eine viel zitierte Taz-Kolumne der letzten Woche, die Polizistinnen und Polizisten im Prinzip auf den Müll oder zumindest zur Müllarbeit wünscht. Dass das eine mit dem anderen zu tun hat, also der mangelnde Respekt vor der Polizei, den man darin erkennen kann und diese Gewaltausbrüche. Glauben Sie, da gibt es einen Zusammenhang, ja oder nein?
Ja.
Wir sortieren die Themen dieses Tages mit Hajo Schumacher, viele Jahre im Hauptstadtbüro des Spiegel, freier Journalist und Autor. Und wir haben Besuch im Studio, Nicole Dittmer, meine Kollegin, die rund um einen Aufreger recherchiert heute. Der Innenminister Horst Seehofer hat angekündigt, und zwar stilvoll via Bild-Zeitung, Anzeige zu erstatten gegen die Taz, gegen die Tageszeitung, für eine Kolumne, in der nahegelegt wird, der einzige Platz für Polizistinnen und Polizisten sei die Entsorgung auf dem Müll.
Da muss ich mal ganz kurz reinschreiten. Also so wie ich die Kolumne gelesen habe, und ich habe den Absatz, das war der letzte, auch gleich mehrfach gelesen als L3H, muss man ja mal gucken, dass man da nicht seine eigene Vorstellung mit rein projiziert. Es hieß in Wirklichkeit, die sollen da arbeiten auf der Müllkippe. Es hieß nicht, dass die Menschen da entgelagert oder untergebracht werden, sondern das sei der einzige Platz, wo sie sozialverträglich arbeiten, weil sie damit nicht mit anderen zu tun haben. Das ist nicht lustig.
Die Ambiguität in dieser Aussage ist natürlich
Come on, wir tun der Autorin echt zu viel des Guten, dieses sehr mittelmäßige Stück Journalismus so hoch zu jubeln. Und die wird in ihrer Szene, wird sie gefeiert werden, ja? Ey, das war doch die, die den Artikel geschrieben hat, wo der Seehofer sie angeklagt hat. Ich würde mich als junger Journalist, ich würde mir ein Loch im Bauch freuen, wenn Horst Seehofer, die Herrschaft des Unrechts, der nun wirklich bei jeder Gelegenheit eskaliert hat gegen Merkel, dass es krachte, wenn der auf einmal auf zartfühlende Worte Wert legt. Also lustiger geht's eigentlich nicht.
He is not amused, kann man auf jeden Fall sagen, Horst Seehofer.
Und das ist so egal.
In jedem Fall. Also seine Begründung, warum er überhaupt Strafanzeige starten will, ja, ist, man könne sowas nicht hinnehmen, weil, Zitat, eine Enthemmung der Worte führe unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen. Und dann macht er gleich auch den Zusammenhang auf mit Stuttgart, was dort passiert ist. Wir reden jetzt über eine Anzeige, die angekündigt ist.
Also den Zusammenhang hat er direkt selbst hergestellt.
Den hat er direkt selbst hergestellt. Ob es jemals dazu kommen wird. Ich habe heute Morgen bei der Pressestelle des Bundesinnenministeriums angerufen. Da gab man sich sehr distanziert. hat mich um eine E-Mail gebeten und auf die Regierungs-PK verwiesen, die jetzt läuft. Und nun heißt es von einem Sprecher des Ministeriums, es sei noch nichts entschieden, ob die Anzeige tatsächlich gestellt werde. Und Regierungssprecher Seibert, der sagt, die Kanzlerin sei mit Seehofer im Gespräch.
Also für mich. Immerhin, die haben ja lange nicht gesprochen.
Obwohl das
für
kann,
mich
das
klingt
kann
das
ja auch,
nach Vorsicht im Rückzug.
Das kann ja zweierlei bedeuten. Ja, Hajo Schumacher, Sie haben das ja auch angedeutet, sowas kann ja auch unglaublich kontraproduktiv sein. Ja. Nikolaus Blome, der nicht verdächtig ist, der frühere Bildjournalist, jetzt Spiegelkolumnist der Linken, sehr zuträglich zu sein in seiner Argumentation, hat er halt auch gerade per Twitter abgesetzt. Ja, so kann man eine Sache erst groß machen, wie Seehofer das macht. Nichtsdestotrotz will ich mal diesen Gedanken aufnehmen, den Seehofer da ausdrückt. Ja? Ja. Und diese Argumentation, Worte werden irgendwann zu Gewalt. In anderen Kontexten ist das ein gerne gebrauchter Vorwurf an die Adresse der AfD, an die Adresse von Rechtsextremen, an die Adresse derjenigen, die von dort hetzen, dass man sagt, ihr sagt, das seien nur Worte, aber irgendwann werden daraus Stimmung und irgendjemand in dieser Stimmung ist dann derjenige, der zum Stein greift, der zur Pistole greift.
Kann alles sein, aber bestimmt nicht dieser Kommentar, von dem wir reden in der Taz. Und ganz bestimmt nicht von einem Innenminister, der, ich glaube, vor zwei Jahren war es im Sommer, die Regierung, die Koalition bis ganz kurz vor den Bruch geführt hat. Horst Seehofer hat die Politik und dieses Land und die Kanzlerin und die Bundesregierung und die Parlamente lächerlich gemacht. Und zwar nach allen Kräften, bis er dann im letzten Moment wieder zurückgerudert ist. Ich sage nur Herrschaft des Unrechts. Auf der anderen Seite, und deswegen habe ich eben Ja gesagt auf die Frage, können Worte zu Taten führen? Selbstverständlich. Ich versuche als Vater zweier Söhne einigermaßen verständnisvoll zu sein, aber wenn der Deutschrap millionenfach in allen deutschen Kinderzimmern verbreitet, dass die Cops sowieso das Letzte sind und so, das macht schon was. Und natürlich haben wir auch gerade hier in Berlin durch das sehr, sehr Sparen, bis es quietscht, wir erinnern uns an das Wovereit-Zitat, natürlich auch die Polizei wirklich kaputt gespart. Die haben alle Überstunden ohne Ende, die sind, glaube ich, immer noch mit einem C64 sehr glücklich, wenn sie den auf ihrer Wache anstatt der Schreibmaschine haben. Da zwängen sich die Kollegen in irgendwelche kleinen Opel Corsa rein, die natürlich auch nicht geeignet sind, auf der Straße Respekt zu verbreiten. Und es gehört irgendwie zum guten Ton, egal ob man Attila Hildmann ist oder eine Großfamilie oder auch sonst irgendjemand, Polizisten einfach doof zu finden. Mhm. Und ganz ehrlich, wir können unsere Polizei hier in Deutschland nicht mit denen in Amerika vergleichen. Natürlich gibt es, wie in jeder Berufsgruppe, rechte Umtriebe und da muss man auch vorsichtig sein, gar keine Frage, aber es sind doch nicht alle. Ich bin heilfroh, dass wir diese Polizei haben. Und meine ganz persönlichen Erfahrungen aus den letzten Jahren als Radfahrer, der häufiger auch mal eine rote Ampel ignoriert. Also ich habe so selten wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe ganz häufig eher so eine Art Ehrfurcht, wie lange die auch gelassen bleiben. Also hey, lass die mal in Ruhe.
Okay, aber da könnte man natürlich an dieser Stelle auch sagen, wer ist denn dafür zuständig, dass man die mal in Ruhe lässt und dass, wenn sie Angriffe kriegen, dass sie dann eben auch geschützt werden als der oberste Dienstherr der Polizistinnen und Polizisten in Deutschland. Für die Innenminister, für die Bundespolizei. Gut, ich glaube auch, bin ich einverstanden, ich glaube, es ist nicht besonders klug, diesen Weg zu gehen, weil man damit viel mehr Widerstände hervorruft, als dass man letztendlich diese Unterstützung bekommt, die Sie, Hajo Schumacher, gerade eingefordert haben. Ich habe mich gefragt, jetzt schaue ich nochmal zu Nicole Dittmar, inwieweit das eigentlich jetzt ein singulärer Akt ist. Also hat das sowas schon mal gegeben? Weil ich denke zum Beispiel an Jan Böhmermann, bei dem habe ich gerade noch gelesen, dass er schon diesen direkten Vergleich macht, Seehofer, Erdogan, also Einschüchterung der Presse.
Also ich habe selber ein bisschen rumrecherchiert und habe da direkt nichts gefunden. Was ich auf jeden Fall gefunden habe, dass es natürlich schon diverse Anzeigen mal gab wegen vermeintlicher Falschberichterstattung von Politikern gegen Journalisten. Zum Beispiel 2015 hat Sachsens Innenminister Stahlknecht das versucht. Da gab es aber auch schon direkt Kritik, weil die normale Vorgehensweise eben ist, dass man versucht, eine Gegendarstellung zu bekommen von der Zeitung und sich sofort oder also an das Medium wendet und diese Gegendarstellung einfordert. Das ist auch in den Pressegesetzen der Länder verankert. Jetzt sind wir hierbei natürlich bei einer Kolumne, Meinungsfreiheit, da steht ja direkt drüber, das ist meine Meinung, da kann man also nicht irgendwie mit einer Gegendarstellung kommen. Deutscher Journalistenverband sagt, würde es da wirklich zu kommen, denen ist bisher kein einziger Fall bekannt, wo es das gegeben hat. Das wäre eine neue Dimension, vollkommen überzogen auch aus ihrer Sicht. Zumal die CSU ja in den letzten Tagen selbst Öl ins Feuer gegossen hat, noch mit ihrem Tweet, ne? Als Generalsekretär Markus Blume von der hässlichen Fratze der Linken sprach und ein Foto der Autorin dazu gepostet hat.
So, und jetzt haben wir tatsächlich das, worauf ich gerade schon mal versuchte hinzuweisen, diese Polarisierung, ja, dass wir bei jedem Thema immer the good, the bad and the ugly, wo ist die Mitte? Und ich rechne mich und uns beide jetzt einfach auch mal so eher zu der Mitte, die sagen würden, ey, lass uns doch einfach mal das mit Sicherheit und Ordnung und Freund und Helfer, das war gar nicht so eine schlechte Idee. Mhm. Und nicht immer die Extreme zu betrachten.
Aber jetzt würden wir wahrscheinlich, wir beide, Nicole Dittmar vielleicht ein bisschen weniger, weil sie immerhin kein Mann ist, aber das White Privilege vor die Nase geknallt kriegen. Ja. So nach dem Motto, ihr mit eurer gemäßigten, zurückgelehnten, grundliberalen Haltung könnt euch das leisten, weil ihr genau diese Erfahrung nicht macht.
Jein, ich kann zumindest mal für die Berliner Polizei sagen, und da zitiere ich meinen Kollegen Alexander Dinger von der Berliner Morgenpost, der sagt, in den letzten Jahren hat sich da unfassbar viel getan, weil gerade unter dem Innensenator Geisel es offenbar so war, dass gerade Polizistenanwärter, dass sehr viel Wert darauf gelegt wurde, die möglichst divers auszusuchen. Also, dass man andere Kulturen, dass man Männer, Frauen, dass man vielleicht nicht nur Heteros und so, dass die Polizei wirklich tatsächlich auch das Land abbildet, gesprächsfähig ist. Er sagt, die sprechen alle mindestens 2-3 Sprachen und zwar manche auch, weil sie die von zu Hause so gelernt haben. Also es ist ja nicht so, dass das nur so diese stiernackigen, rotgesichtigen, vielleicht auch schon früh am Tag angetrunkenen Jungs sind, die erstmal sich gerne eine Viertelstunde mit dem Knie bei anderen in den Nacken setzen.
Ja, ich hoffe, dass man sowas gar nicht findet bei der deutschen Polizei. Aber gut, das müsste man empirisch untersuchen. Nicole Dittmar, vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Hajo Schumacher, Dankeschön. Ich hab einen letzten Gedanken. Ich muss immer wieder an Stefan Hessel denken, der ja mal vor Jahren geschrieben hat, empört euch. Und ich schließe mal ab mit dem neuen Slogan für heute und diese Tage. Entspannt euch. Wir schauen weiter auf die Agenda dieses Tages und da habe ich erstmal die Frage, haben Sie heute schon den R-Faktor gecheckt?
Nee, auf meiner App oder? Nee,
generell so in den Nachrichten, das ist etwas, bei dem ich aufhorchen
musste. Es ist ein bisschen hochgegangen.
Ja, gar nicht so ein bisschen, also der liegt jetzt wieder bei knapp über zwei, hat das Robert-Koch-Institut heute Morgen gemeldet.
Kann sein, dass Ostwestfalen da eine Rolle gespielt hat?
Ja, genau, das ist nämlich genauso, also wenn man jetzt schockiert dachte, oh Gott, deutschlandweit haben wir jetzt wieder eine sehr viel höhere Corona-Infektionsgefahr. So ist es zumindest im Moment noch nicht. Es sind wirklich diese lokalen Hotspots, die dieses Phänomen auslösen. Wir waren schon bei unter 1. Insofern ist es schon interessant.
Ja.
Ausgelöst durch manchen Wohnblock in Berlin-Neukölln, aber vor allem, und das ist ja auch groß in den Schlagzeilen, durch Herrn Tönnies mit seinem Schlachthof. Und jetzt gibt es die Debatte, angestoßen unter anderem vom Arbeitsminister Hubertus Heil, den wir gerade mal hören, die Unternehmen haftbar zu machen.
Ich glaube, dass wir prüfen müssen, welche zivilrechtlichen Haftungsmöglichkeiten es gibt in diesem Bereich, weil das sind ja erhebliche Kosten, die da entstehen für die gesundheitliche Behandlung der Menschen, aber auch für das, was da in der Region los ist.
Da sagt der Arbeitsminister Hubertus Heil. Ja. Hajo Schumacher, einverstanden?
Es war ja ein bisschen wolkig, wo genau da die Haft- oder Haftbarmachungsmöglichkeiten sind. Wenn sich nachweisen lässt, dass bestimmte Hygieneregeln, Abstandsregeln, Mundschutz, was weiß ich, in den Werken nicht ausreichend berücksichtigt wurden, ja, klar.
Dann ja, ne?
Ja.
Wenn das aber im Prinzip das allgemeine Phänomen ist, ich finde, da muss man dann wirklich genau schauen. Im Prinzip die allgemeine Verantwortungskette, die wir alle haben, angefangen bei der Politik, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, dann finde ich es immer so ein bisschen problematisch, wenn man dann in sehr großen Krisensituationen alle sich entscheiden zu rufen, haltet den Dieb.
Naja, aber Corona ist ja schon auch ein kleines Miststück, weil dieses Virus legt ja dann doch immer wieder, richtet den Blick häufig auf soziale Missstände. Wenn also in Altenheimen ganz viele Senioren auf einmal sterben, dann scheint da irgendetwas nicht so in Ordnung zu sein. Wir sehen es jetzt bei der Fleischproduktion. Wenn in irgendeiner Kneipe die Leute die Abstände nicht einhalten, hast du auf einmal den Superspreader in Leer oder so. Also da, wo Corona ist, da ist auch
irgendwie. Da ist auf einmal Licht auf dem
Schatten. So, und das kann schon sein, dass da irgendwo jemand Regeln nicht eingehalten oder andere Missstände. Und es ist doch, ich meine, wie überraschend ist denn das, dass wir in der Massentierhaltung oder in der deutschen Fleischproduktion, dass da Missstände herrschen. Ach, guck.
Aber genau das meine ich eben, weil es gar nicht so überraschend ist, habe ich dann manchmal so den Eindruck, in dieser Situation ist es dann natürlich auch die bequeme Haltung im Prinzip der gesamten Allgemeinheit, dann zu sagen, oh, schau mal, der hat sich aber unverantwortlich verhalten.
Also ich finde da, gerade was Fleisch angeht, kann man da gar nicht häufig genug hinschauen und sagen, sag mal, der hat sich unverantwortlich und verhalten. Wir auch gerade als Konsumenten neigen natürlich ein bisschen dazu, dass so im Supermarkt, damit er dann doch wieder, wir könnten ja durch unser Kaufverhalten durchaus dazu beitragen, genau, dass sich was ändert. Es gibt eine sehr bemerkenswerte Studie, ich glaube, es ist eine Fachhochschule in Osnabrück, die haben mal in einem monatelangen Experiment nachgewiesen, dass der klassische Supermarktkunde noch vor dem Supermarkt bei einer Befragung sagt, ja, ich würde auch mehr Geld für qualitativ hochwertigeres Fleisch ausgeben. Und Minuten später in der Kühltheke greift er dann doch zum sehr billigen Sonderangebot. Und wir erleben natürlich die Globalisierung, die Industrialisierung, das, was mit einem Smartphone auch passiert. Das Futter kommt aus der billigsten Ecke der Welt, die Arbeitskräfte kommen aus der billigsten Ecke der Welt. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar Cum-Ex-Steuersparmodelle obendrauf. Also ja, man holt sich aus jeder Ecke das Günstigste und ballert es dann zusammen. Ach ja, stimmt, die Chemikalien, die kommen dann wahrscheinlich noch aus China, die wir auch alle mitkriegen, Antibiotika und so weiter. Und jetzt mal ehrlich, man muss doch kein Esoteriker sein, um festzustellen, dass so ein Tier, das unter solchen Umständen in Rekordzeit mit ganz viel Wasser und Antibiotika hochgemästet wird, dass da kein gutes Karma drauf liegt. Also holen wir uns damit gute Energie in unsere Körper, in unsere Familien? Nein, nein.
Ich glaube, mit Ihnen als Politikkenner darf ich das Spiel machen. Die protokollarische Rangordnung in Deutschland, erste Stelle Bundespräsident, dann kommt?
Dann kommt Bundestagspräsident, genau. Bundeskanzlerin.
Ja.
Oh, dann weiß ich nicht. Und dann kommt Präsident Bundesverfassungsgericht.
Genau, der Bundesratspräsident.
Natürlich,
ja, Entschuldigung. Genau, und Nummer 5, aber das ist nicht schlecht.
Bundes 5 ist Bundesverfassungsgericht, das konnte ich mir merken.
Ja, und Nummer 5, Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
Und jetzt meine Frage, Nummer 6.
Gibt's nicht, oder?
Ich weiß es nicht. Ich wollte einfach auch eine schwere Frage stellen.
Nee, ich habe extra nochmal bei Wikipedia vorher nachgeschaut. Da steht übrigens Bundeskanzler an dritter Stelle. Und hier musste ich auch von wegen Generation, musste ich auch schmunzeln, weil, glaube ich, für eine ganze Generation da wahrscheinlich so ein Fragezeichen kommt. Hä, warum steht denn da nicht Bundeskanzlerin?
Ja.
Aber gut, schöne Veränderung der Machtverhältnisse auch in diesem Land, zumindest gendermäßig. Bundesverfassungsgericht, da wollte ich hin, Nummer 5. Denn der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes ist seit heute ein neuer, Stefan Habert, der bisherige Vize. Er übernimmt von Andreas Voskuhle. Ist das relevant, wer da vorne sitzt?
Ach ja, so ein bisschen schon, weil die sind zwar alle gleichberechtigt als Richter in ihren Stimmen, aber es ist ja dann doch das Gesicht und der Sound und die Haltung. Voskuhle war jetzt immer für ein Zitat gut. Bei Herrn Habert hat man das Gefühl, er kommt aus einer relativ klaren Richtung. Wir sind, glaube ich, schon wieder in Baden-Württemberg. Mhm. Also der Zusammenhang so Wirtschaftsanwalt, viel Geld verdienen, Mandate übernehmen, die, sage ich mal, ein bisschen umstritten sind, sowas wie Diesel, Cum-Ex und solche Geschichten, so richtig glücklich wäre ich damit nicht. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, dass dieser Mann natürlich ab sofort unter massiver Beobachtung steht und dieses automatische Heiligsprechen, was ja bei Verfassungsrichtern schnell sind, weil das wird da nicht so sein. Also da werden die Medien schon sehr genau hingucken und auch die juristischen Experten.
Wir fangen ja heute hier auch schon an. Sie haben es angesprochen, er ist im Prinzip nicht so der klassische Verfassungsrichter. Er ist Jurist, der über eine Anwaltskanzlei letztendlich lange tätig war und eben nicht Jura-Professor dergleichen aus der Richtung. Und was das andere ist, was dazu kommt, er ist Politiker gewesen im Deutschen Bundestag, Mitglied der CDU, auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und da hat er noch vor gar nicht so langer Zeit, im Jahr 2018, solche Ankündigungen per Videobotschaft gemacht.
Wir haben eine ganze Fülle von Themen, bei denen wir in den ersten Monaten der neuen Legislaturperiode wichtige Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen möchten. Das betrifft den Bereich der inneren Sicherheit, das betrifft den Bereich der Migration, das betrifft aber auch den Bereich der Stärkung des Rechtsstaats.
Also das kündigt der Mann an vor 2 Jahren, der heute Präsident des Bundesverfassungsgerichts wird, Stefan Habart. Und der dann im Zweifel ja über Gesetze urteilt, die er vor kurzem noch selbst gemacht hat.
Ja, das ist durchaus ein Problem, aber er urteilt ja nur mit. Also er hat nicht das alleinige Recht. Insofern, man kann schon davon ausgehen, dass die anderen auch ein bisschen aufpassen werden. Was ich ein bisschen problematischer in dem Zusammenhang finde, ist die Honorarprofessur, die er so ungefähr zur gleichen Zeit bekommen hat, als auch klar war, dass er Verfassungsrichter wird. Und die Kanzlei, für die er lange gearbeitet hat, offenbar traditionell schon seit vielen Jahren, der Uni Heidelberg ist es, glaube ich, Spenden zukommen lässt. Also Honorarprofessoren sind ja häufig auch irgendwie so Drittmittel finanziert. Das riecht alles schon so ein bisschen komisch. Ja, er ist Politiker, ja, er ist Anwalt, er ist aber kein Juraprofessor und so ein Honorarprofessor.
Er ist nicht ganz.
Es ist ein bisschen fishy alles. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt.
Geschmäckle würde man in Baden-Württemberg, würden Sie so weit gehen?
Ja. Ja. Okay. Aber wie gesagt, er steht jetzt auch unter verschärfter Beobachtung. Und es gibt ja durchaus auch Teile in Deutschland, die eine solche Figur als Repräsentanten gut und richtig finden. Und solange er sich nicht jetzt bei Vergehen erwischen lässt, und es liegt ja auch ein bisschen daran, ganz offenbar haben beide Parteien Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden. Also er ist ein bisschen auch Ausdruck einer Personalkrise.
Spotify dürfte wahrscheinlich auch so ein Krisengewinner sein in Corona-Zeiten. Ich weiß von Ihnen, Hajo Schumacher, dass Sie da gerade mindestens 2 Podcasts eingespeist haben.
Ja.
Einen mit Ihrer Frau zusammen, Wir gegen Corona.
Ja, der heißt inzwischen nur noch Wir, weil das C wollten wir jetzt mal langsam raus.
Okay, alles klar. Wir, okay. Und der andere heißt Berliner Schnauzen, den machen Sie alleine für die Morgenpost.
Ja, und zwar ganz wichtig, garantiert keine Promis. Also ich rede mit dem Kioskbesitzer, mit der Inneneinrichterin, mit der wunderbaren Transfrau Anastasia Biefang, die in der Bundeswehr 2 unterm General ist, was sie ohne ihre Geschlechtsumwandlung nicht gewesen wäre, so viel Karriere. Also einfach so, ich sag mal so Menschen, es könnten sogar Radiomoderatoren Gesprächspartner sein, aber kombinieren, Frenz ist leider zu prominent, insofern.
Ja, vielen Dank. Und schade.
Ja, aber das Erröten steht Ihnen gut.
Ich werde jetzt einfach fleißig Spotify hören, denn das geht ja auch im Moment, was aber natürlich nicht geht. Und jetzt gucke ich eher auf die Krisenverlierer im Moment. Ja. Und ich muss nochmal das C-Wort nennen, Corona-Zeiten.
Ja.
Sind natürlich die Veranstalter, die Konzerthäuser, die Clubs, die Opernhäuser und so weiter und so fort. Wenn Sie sich fragen, wer da alles betroffen ist, Sie werden heute Abend möglicherweise ein Signal bekommen, denn nämlich alle Event-Locations oder fast alle werden rot angestrahlt in über 200 Städten in Deutschland. Das ist eine Art Protestaktion, Night of Lights heißt das. Ja, gut, wahrscheinlich, aber auch ein bisschen hilflos, oder?
Es ist ja auch hier so, Corona ist ein Brennglas, ja, und zeigt einfach, was in unserer Gesellschaft wirklich wichtig ist. Und wir haben alle auf den Balkonen gestanden, Balkons, und haben den systemrelevanten Menschen zugeklatscht, weil wir wahrscheinlich alle Schiss hatten, dass wir auch bald mal irgendwann auf der Intensivstation liegen. Und dann hoffentlich haben die gesehen, dass ich auch geklatscht habe. Dann behandeln sie mich besser. So, und Familien mit kleinen Kindern, Alleinerziehende mit Kindern haben das ja in den letzten Wochen und Monaten auch schon mitbekommen, was Kita-Schulen angeht. Ich glaube, glaube, da hätte man mehr Kreativität entwickeln können. Man hätte mit den Kindern schon mal früher rausgehen können.
Okay, bei den Kindern,
Es wurden immer diese geschlossenen Raumdebatten geführt. Und ich glaube, das ist für die Kultur ähnlich.
Aber
natürlich
kann man
draußen veranstalten kann, kann man auch Musikveranstaltungen draußen veranstalten. Also da wäre mehr gegangen.
Ja, ich hätte jetzt fast das Wort der Alternativlosigkeit nochmal hervorgeholt, der Kanzlerin an dieser Stelle. Denn ja. Veranstaltungsräume, ich meine jetzt Donald Trump wurde groß kritisiert, dass er so viele Menschen, so viele waren es unterm Strich am Ende ja nicht, aber ja. Er zusammengesammelt hat für eine Wahlkampfveranstaltung. Man kommt da irgendwie nicht raus, außer man sitzt
richtig,
auf die Hilfen.
Aber nochmal, draußen ist eine Alternative. Die Waldbühne hier übrigens auch mal von Halbstarken, nämlich den Rolling Stones zerlegt. So viel nochmal zum ersten Thema. Da kann man schon mehr machen. Es zeigt aber auch wirklich den Stellenwert, wenn es drauf ankommt. Wobei auch interessanterweise die zwei zuständigen Ministerinnen, also Kinderbetreuung Franziska Giffey und jetzt Kultur Monika Grütters, da sieht man dann auch, welchen Stellenwert die dann haben im Kabinett, wenn es wirklich um was geht.
Also ich übersetze mal zu schwach.
Wirtschaft. Ja, es geht um Wirtschaft, es geht um Finanzen, es geht um Europa, ist ja auch alles richtig. Ja, aber die Autoindustrie ist sichtbarer als die Kulturindustrie und hat offenbar auch eine sehr viel größere Lobby. Wenn ich mir diese Stadt hier angucke, Berlin, da ist doch wirklich jeder zweite Mensch in dieser Stadt, jeder zweite Berufstätige, ist irgendwie nicht nur auf der Bühne, sondern vor allen Dingen auch hinter der Bühne. Also die ganzen Menschen, die an der Garderobe stehen, die Catering machen, die hinterm Tresen stehen, die fahren, die Bühnen aufbauen, die hängen ja auch alle davon ab.
Aber kriegt man das hin, dass man die jetzt zumindest, wenn man schon nicht im großen Stil wieder öffnen kann, dass die staatlichen Hilfen so lange wirken, dass die Struktur nicht kaputt geht, dass nicht die Clubs sterben, dass nicht die Bühnen dicht machen müssen.
Ich bin mir sicher. Also die Clubs, die, von denen man so hört, die sagen jetzt 3 Monate ohne Einnahmen. Gleichzeitig laufen ja die Kosten, die Mieten und sowas weiter. Ob die wirklich alle wieder so aufmachen, wie wir sie mal gekannt haben, ist doch sehr zweifelhaft. Und viele dieser Clubs haben Freiflächen. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Einladung bekommen zu einem Festival. Die sind ja auch alle abgesagt. Also wenn da mal eben so auf einem abgeernteten Maisfeld ein paar Bühnen aufgebaut werden. Die machen jetzt statt einem Festival mit 7.000 Besuchern, machen sie jetzt 7 Wochenenden mit je 1.000 Besuchern, weil man mit denen die Abstandsregeln hinbekommt. Mhm. Natürlich hat das auch viel damit zu tun, dass die Menschen sich einigermaßen benehmen. Und wir haben 2 Probleme tatsächlich. Das eine war das Kitzloch. Ja, das Kitzloch in Ischgl war so der Inbegriff wir hauen uns die Aerosole um die Ohren, dass es kracht. Also damit war, ich sag mal, alles was mit...
Zu einem Zeitpunkt, als wir diesen Begriff noch nicht kannten, aber gut.
Völlig klar, aber ich sag mal, alles das, was mit Party zu tun hat, wurde da schon mal wirklich elementar diskreditiert, weil so halb Skandinavien sich aus dem Kitzloch angesteckt hat. Und dann hatten wir diese Raver-Demo auf dem Wasser mit den ganzen Schlauchbooten.
Hier in Berlin.
Wo auch die ganze Republik aufgeschrien hat und hat gesagt, Kinder, jetzt... Ich glaube gar nicht, dass es so schlimm war. Es war nicht schlimmer als eine Trump-Demo oder eine Aluhut-Demo. Aber es ist auch so imagemäßig nicht so wirklich gut gelaufen. Und ja, wo ist die Lobbykraft für Clubs, für Unterhaltung, für Kultur? Wer ist das in Deutschland? Der Verband der Automobilindustrie ist richtig stark. Wo ist der Verband der Kulturschaffenden? Ja, und warum steht ein Daniel Barenboim nicht alleine auf dem Bebelplatz mit seinem Klavier und spielt ja für die Freiheit der Kunstausübung? Und ganz ehrlich, wir haben so viele Livestreams geguckt oder wenigstens laufen lassen. Wir haben auch wirklich jetzt wir privat immer hier 10 Euro, da 10 Euro viel gespendet. Aber das hilft am Ende nicht.
Hajo Schumacher, der Journalist, war mein Gast in dieser Stunde. Wir sind jetzt hier fast am Ende, kurz vor den Sommerferien.
Ja.
Sie haben das C-Wort schon gestrichen, aber hat Corona, jetzt habe ich es nochmal gesagt, Auswirkungen auf Ihren Sommer?
Auf jeden Fall. Wir wollten eigentlich nach Georgien, mal was anderes.
Okay.
Zum Glück noch nichts gebucht und nichts angezahlt. Inzwischen, und da bin ich mit meiner Frau einig, fühlt es sich komisch an, irgendwo hinzufahren. Deswegen werden wir so von Berlin aus mit dem Rad vielleicht mal bis zur Ostsee, aber eher so ein bisschen verhalten. Ich weiß auch nicht was, aber so Flughafen, Flugzeug brauche ich gerade nicht.
Okay. Hajo Schumacher, Sie werden ihn irgendwo in Deutschland treffen. Vielen Dank für den Besuch hier heute.
Gerne.